Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zum Hase Grundfunk, unserem ersten Podcast aus der Vereingemeinschaft Hase Grund. Mein Name ist Hanna, aber ich bin hier natürlich nicht alleine. Bei mir ist noch mit die Katharina.
Hallo, ich bin Katharina und als Gast haben wir heute Bruder Bernardin aus dem Franziskaner-Minoritenkloster von Lage und zu ihm aber später.
Ja, wir möchten euch erst einmal kurz erklären, was wir mit diesem Podcast überhaupt vorhaben. Wir wollen unsere Gemeinde etwas vorstellen, unsere Vereingemeinschaft. Wir möchten über die Themen mit Glaube und Kirche sprechen. Kurzum einmal über Gott und die Welt. Wir werden immer am vorletzten Wochenende des Monats veröffentlichen und haben uns immer verschiedene Gäste eingeladen zu Kaffee und einem Stückchen Kuchen, damit wir uns gemeinsam schön unterhalten können.
Ja, also wundert euch nicht, wenn ihr zwischendurch dann einfach mal das Geklapper von Geschirr hört. Es gehört alles mit dabei, es soll einfach zur gemütlichen Stimmung beitragen. Ja, Bernadine, schön, dass wir heute hier im Kloster bei dir sein dürfen und dass du dich sofort bereit erklärt hast, halt auch diesen Spaß erstmal mit uns zu machen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen. Moin alle miteinander.
Sehr schön. Ja, wie das so ist am Podcast, da beginnt ja immer mit einer Assoziationsrunde und da hat Hanna sich eine Frage überlegt.
Genau, Sinn des Ganzen ist es, dass wir dir eine Frage stellen und du spontan mit dem ersten Gedanken antwortest, der dir in den Kopf kommt. Die Frage lautet: Wärst du ein Getränk, was wärst du dann?
Bier oder Wein?
Sehr schön, sehr gut. Ja, also wenn ich ein Getränk wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute tatsächlich auch der Kaffee, der hier auf dem Tisch steht. Und ja, Hanna, wie sieht es bei dir aus?
Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ich wäre gerade ein Kräutertee. Ich bin nämlich etwas nervös. Ich glaube, der würde mir gerade ganz gut helfen.
Ja, schön.
Okay, dann lass uns direkt starten. Bernadine, du bist ja Franziskaner-Minorit, du bist Bruder hier im Kloster, aber du hast ja auch Theologie studiert. Wie haben denn deine Familie und deine Freunde reagiert?
Ja, am Anfang war da schon eine gewisse skeptisch und kritische Nachfrage. Als ich das erste Mal dann auch zum Beispiel geäußert habe, dass ich so einen Weg vorhabe, das war dann in der Faschingszeit, in der Karnevalszeit, und dann haben die viele gedacht, ich mache es einfach Blödsinn, dass das einfach zum Fasching dazugehört. Ich weiß, irgendwann hat mein Vater mal gesagt, je mehr wir dagegen geredet haben, umso mehr hat er dafür geredet. Und dann wollten wir nicht so stark, nicht, dass er irgendwo hingedrängt wird, sondern für meine Eltern war etwas ganz wichtig, die Freiheit eines jeden von uns und jeder, auch meiner Geschwister, konnte sich selbst für den jeweiligen Beruf entscheiden, Lebensweg und so. Meine Eltern sind das mitgegangen, haben das mitgetragen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du gemerkt hast, dass du Theologie studieren möchtest?
Das war so, ging 19, 20 Jahre und nach meiner Ausbildung als Krankenpfleger, zum Krankenpfleger, bin ich dann auch in eine Gemeinschaft, Ordensgemeinschaft eingetreten. Kleine Franziskanische Brüdergemeinschaft im Bistum Speyer. Also ich komme aus der Pfalz, das wird man wahrscheinlich zwischendurch immer wieder mal hören. Ich werde kein astreines Hochdeutsch pappeln können, würde ich jetzt im Scherzhaft sagen, reden können, sondern kommt immer mal wieder mein Dialekt durch. Und deshalb auch Bier und Wein, weil in meiner Heimat kriegt man beides. Wir haben einen tollen Wein und auch Bier. Ja,
Wie hast du dich denn gefühlt, als du gemerkt hast, da hast du immer mehr Gegenstimmen bekommen im Grunde? Also dein Vater hat dann ja gesagt, umso mehr wir dagegen geredet haben, umso klarer ist es eigentlich rübergekommen, dass du es dann trotzdem machst. Aber wie hast du dich denn, kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, dieses gegen diesen Wunsch, der ausgesprochen worden ist?
Also damals wie heute kann ich sagen, dass genau diese Stimmen mir sehr geholfen haben, weil ich dann einfach reflektieren musste. Ich musste überlegen, was will ich und will ich das dann auch wirklich? Ist das mein Ding? Damit hat sich auch manches für mich noch einmal geklärt. Und ich kann sagen, mir waren diese Stimmen sogar lieber und hilfreicher Vor allen Dingen, weil sie durch Wohlwollen geprägt war. Mhm. Ich wusste von meinen Eltern, die meinen es gut. Die reden nicht dagegen, weil sie nicht mit dem Weg einverstanden sind, sondern ist eher so die Frage, passt das überhaupt für dich? Jetzt guck mal, du bist da an Fasnacht engagiert, du läufst da beim Straßenfaschen mit und trittst da auf der Bühne auf und alles Mögliche. Passt das alles zusammen? Du bist so im Leben drin und dann Kloster. Und sie wollten, dass ich meine eigenen Entscheidungen fälle, und ich wusste, meine Eltern, da ist ein ganz großes Wohlwollen da oder auch von Freunden. Und es war letzten Endes so diese kritische Nachfrage, aber auf dem Fundament von Wohlwollen. Und das hat mir sehr geholfen. Und das war mir, für mich fand ich das sogar besser, wie dieses, ja toll, mach das unbedingt oder so von manchen, sondern ich habe da die Auseinandersetzung gehabt. Ich habe da dieses, ich musste mich da selbst hinterfragen und dann eben, wie es dann durch war, ja, okay. Und das Schöne war zum Beispiel, was meine Eltern gesagt haben, und ein Satz, der stimmt: Du hast bei uns immer ein Zuhause. Du weißt, du hast hier dein Zimmer und du kannst jederzeit wieder zurück. Du musst das nicht durchziehen, wenn du merkst, es geht nicht. Wir wollen, dass du glücklich bist. Und das ist auch etwas, was ich jedem Menschen wünsche, dass er glücklich wird, dass er seins leben kann, seine Berufung, wie auch immer die aussieht. In Ehe, Familie, als Single, in Ordnung, da gibt es ja alle. Aber es soll glücklich sein. Ich wünsche jedem Menschen, dass er seinen Weg findet und da auch dann glücklich ist, wie ich es auch bin. Das heißt nicht, dass es auch mal andere Tage gibt.
Ich glaube, das kennt jeder, aber das ist ja schon mal ein total schöner Satz. Du hast gerade schon gesagt, du bist direkt nach deiner Ausbildung oder direkt nach dem Studium in einen Orden eingetreten.
Ja, also ich habe Grund- und Hauptschule gemacht. In der Zeit hat sich dann geklärt, ich möchte Krankenpfleger lernen, dann musste ich die Berufsfachschule habe ich danach gemacht und dadurch mittlere Reife nachgeholt. Dann hatte ich das Mindestalter damals von 17 Jahren für die Krankenpflegeausbildung. Dann habe ich noch ein Jahr in der Röntgenabteilung gearbeitet. Und dann bin ich bei den Paulusbrüdern eingetreten, kleine franziskanische Brüdergemeinschaft im Bistum Speyer, die gegründet waren um die Jahrhundertwende in erster Linie für behinderte Menschen. Und da war ich dabei. Das war für mich auch eine sehr spannende Zeit, weil das auch im Prinzip eine Neugründung war von der Gemeinschaft. Ein Versuch der Neugründung. Und wir waren damals in Bad Dürkheim und Deidesheim. Deidesheim ist dann später sehr berühmt geworden durch den Pfälzer Saumagen. Und Helmut Kohl, der kam dann immer wieder dorthin. Und ich habe dort gearbeitet in einem Kurzzeitpflegeheim. Auch da spannend mitzubekommen, was mich mit großem Respekt erfüllt, wie zu Hause gepflegt wird. Das zum ersten Mal so richtig mitzubekommen, was Menschen, vor allen Dingen Frauen, zu Hause leisten, um für ihre Angehörigen da zu sein. Und die dann auch zu uns ins Kurzzeitpflegeheim gekommen sind. Und auch, es gab dann auch ganz witzig eine Begegnung mit Helmut Kohl, der sich das mal angeschaut hat, weil der in guter Beziehung zu dem dortigen Bürgermeister Stefan Gillig stand. Und der kam dann auch mal, Helmut Kohl, mit seiner Frau vorbei. An Fasching. Wir waren total verkleidet. Ich sage jetzt nicht, dass ich als Nonne verkleidet
Schön.
Und es war auch eine ganz tolle Begegnung mit den beiden, muss ich sagen. Und sehr ernstes Gespräch auch und sehr gutes Gespräch. Ja, war eine sehr schöne Begegnung. Da war ich dann 6 Jahre dabei und dann habe ich gemerkt, hier ist im Moment nicht mein Platz. Mhm. Also auch wieder so Stimmen von außen, die auch dann gesagt haben, man merkt es dir an, dass du dich im Moment nicht mehr so wohlfühlst. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin dann wieder weg, im Guten und im Frieden auch mit der Gemeinschaft. Ich habe bis zuletzt immer wieder Kontakt zu der Gemeinschaft gehabt. Und es ist so das sehr, also für mich etwas Wesentliches geworden, zu schauen, dass man im Frieden auseinandergeht. Also es war kein Bruch, keine Trennung. Ich bin noch vor meiner ewigen Profess gegangen, vor der endgültigen Bindung. Und es war für mich etwas Wertvolles, Kostbares, dass ich wirklich im Frieden gegangen bin. Wir konnten uns von Anfang an immer wieder begegnen, ohne dass da irgendetwas war. Und ich habe Jahre später, in meiner Zeit auch als Provinzialminister, wieder sehr mit ihnen zu tun gehabt, habe da nochmal geschaut, dass sie jetzt auch gut alt werden können. Und es war immer wieder geprägt von größter Wertschätzung und Achtung voreinander. Also da bin ich sehr, sehr froh und dankbar. Und dieser Schritt, diese 6 Jahre gehören zu meinem Leben dazu. Dann habe ich nochmal 4 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, in Speyer. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Ich habe total super Kolleginnen gehabt, Kollegen, mit denen ich heute noch zu tun habe, wo wir uns einfach freuen. Und es ist irgendwie so, man sieht sich und es ist, wie wenn man sich gestern das letzte Mal gesehen hätte. Das ist richtig schön, auch mit denen. Und dann bin ich 1996, fast 10 Jahre später, mit über 30, 31, dann zu den Franziskanerminoriten.
Und das Studium hast du in welchem Alter dann besucht?
Das Studium dann wieder 10 Jahre später.
Also mit 41 quasi?
Ja, mit 41. Ich bin jetzt mit 41 dann zum Studium. Das war für mich nochmal so eine große Herausforderung. Ich habe also 10 Jahre im Kloster gelebt, habe viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Das war damals in unserem Exerzitien- und Bildungshaus Kloster Schwarzenberg, in der Pfarrei mitgeholfen, bei Erstkommunion und Firmenvorbereitung. Ich habe einen Kinder- und Jugendchor gehabt mit so 25, 30 Kids und Jugendlichen. Die Ministrantenarbeit, da hatten wir, das war so eine ganz schöne Zeit auch mit denen, wie wir miteinander, die wir verbracht haben. Von Auseinandersetzung, wie es mit Jugendlichen ist und mit Kids, bis hin zu einfach ja, totalem Blödsinn.
Würdest du denn sagen, zum Beispiel deine Ausbildung als Krankenpfleger hat auch maßgeblich damit zu tun, dass du eine so positive Wirkung auch auf andere Menschen hast und so viel Einfühlungsvermögen mitbringst? Also es ist ja längst nicht bei jedem Menschen ausgeprägt, Einfühlungsvermögen. Und wenn man dich erlebt, auch in den Gottesdiensten, wie auch in der Arbeit im Pfarrgemeinderat oder halt auch mit den Erstkommunionkindern, bist du ja schon jemand, der sehr viel Fingerspitzengefühl hat und auch mitbekommt, wie die Kinder so reagieren, wie die so drauf sind. Ne? Wo du sie abholen musst, sagt man ja im Pädagogischen so gerne. Ne?
Ups.
Oder macht es dich sowieso von vornherein einfach als Menschen aus, dass du so offen bist?
Also Offenheit, muss ich sagen, das habe ich, glaube ich, in die Wiege gelegt bekommen. Bei uns zu Hause waren immer alle willkommen. Wir waren ein sehr offenes Haus und wir hatten immer wieder Gäste dann da auch, wenn Chöre oder so dann da waren oder Schüleraustausch, Partnerschaft mit Frankreich. Wir hatten immer wieder Gäste bei uns international oder ich war mit Mitbrüdern dort. Also das habe ich einfach mitbekommen, dieses Offensein, und das kenne ich auch von meinen Eltern. Also die Krankenpflege hat mich sicherlich geprägt und war auch irgendwo ausschlaggebend, weil ich in der Zeit auch mitbekommen habe, dass Menschen eine Kraft aus etwas schöpfen, obwohl sie jetzt leiden müssen. Dass Menschen irgendwoher Kraft ziehen. Heute würde ich jetzt sagen, ja, der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen. Da ist zum einen, als Krankenpfleger hat man in erster Linie mal den Leib, der jetzt gepflegt wird, der Körper, Sehnen, Muskeln, Knochen, was auch immer. Aber es gehört noch viel mehr dazu und alles wird gepflegt. Das ist auch der Geist, das Geistige, diese Herausforderung und auch das Seelische. Ja. Was treibt Menschen auch in eine Not hinein und was braucht der Mensch? Und auch das Körperliche wirkt sich ja auch auf das Seelische aus. Also ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber ich glaube, ihr wart dabei bei der sehr beeindruckenden, für mich beeindruckenden Predigt, gerade auf diese Passage von unserem Bischof Bode, bei der Krankenwallfahrt, wie er da gesprochen hat, wie für ihn das Kreuz, sein Kreuzleiden, weil welche Auswirkungen das auch auf seine Psyche hat. Wie ihn das mitgenommen hat, wie wir sagen, die Krankheit nimmt mich mit. Und wie gut es dann auch tut, wenn man da durch den Glauben heraus ein Gegengewicht hat. Und das fand ich schon, dass er das so gesagt hat, in der Predigt, wie er da gesprochen hat, das hat, glaube ich, auch viele berührt, weil man dann merkt, nee, es geht nicht alles gerade so spurlos an einem vorbei. Und es ist so hilfreich, wenn man da auch etwas hat. Ich glaube, dass wir hier auf Lage ja einen so großen Schatz haben mit diesem Kreuz, dieser Ort, dass ich kenne das jetzt nur, also ich erlebe das selbst in mir von Anfang an, und wie Menschen von diesem Ort hier sprechen, dass das so kostbar, so wertvoll ist, wie sie da was mitnehmen.
Ja, es ist ja schon auch so beeindruckend. Ich meine, ich bin ja nun halt auch in Riester aufgewachsen, ich kenne es ja von klein auf an. Meine Eltern waren immer sehr aktiv, auch in der Gemeinde. Und wenn es irgendwie darum ging, dass es halt jemandem sehr schlecht ging, wurde natürlich auch dieses Kreuz getragen. Also diese Last für jemanden, der gerade vielleicht im Sterben liegt, halt mitgetragen. Ne? Also das ist schon so, da bin ich auch sehr geprägt worden in meiner Kindheit und Jugend auch. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Hanna?
Ja, man erinnert sich natürlich immer daran, dass das Kreuz da war. Also viele Leute sind immer von außerhalb gekommen, um sich das Kreuz anzuschauen, um zu beten, um das Kreuz zu tragen für jemand anderen. Das hat erst deutlich gemacht, wie besonders das eigentlich ist, was wir hier auf Lager haben. Für mich, die ich auch hier aufgewachsen bin, war das immer, es war immer da. Es war sowas Präsentes und Stetiges einfach in der Kirche. Und auch wirklich etwas, worauf man stolz sein kann, wie ich finde.
Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch. Auch wenn es selbstverständlich ist, dass es also für uns selber, weil wir ja damit aufgewachsen sind, dass es halt immer da ist. Ne? Ja. Aber es ist schon natürlich auch die Sorge da, dass es halt irgendwann mal nicht mehr da ist. Also aus welchen Gründen auch immer. Kann ja viel passieren, sag ich mal. Also das ist schon so, da würde uns ein kostbarer Schatz fehlen hier. Ja. Ne?
Ja. Weil Dinge gerade auch, wenn ich jetzt so berichte, wir haben vorhin, habt ihr Daniel gesehen, der jetzt zur Zeit jetzt hier zu Gast ist, wo ich dann so erzählt habe vom Kreuztragen und wo das ist, wo auch gefragt hat, das hat er noch nie gehört. So, ne? Und wo ich dann sage, ja, ich auch nicht, aber das berührt jeden, wenn ich so darüber spreche. Gestern Abend habe ich mit einer Äbtissin gesprochen, wo ich vor kurzem die Visitation hatte, die auch wieder gesagt hat, mir geht das Kreuztragen, wovon sie gesprochen haben, nicht mehr aus dem Kopf. Das beschäftigt mich noch, dass das Kreuz getragen werden kann und dann auch in dieser Massivität. Also es ist ja nicht so, wir haben jetzt im Moment ja Corona-bedingt dieses Vortragekreuz, was ja, genau. Auch, glaube ich, vielen Gruppen entgegenkommt, die jetzt das große Kreuz nicht mehr tragen können. Dass aber das kleine Vortragekreuz ja eine Nachbildung ist von dem großen und auf das Original hinweist. Und ich merke auch, das wird leichter angenommen wie dieses andere Schlechtwetterkreuz. Das wird nicht so gern, was ich so höre. Und dieses große Kreuz, also ich freue mich schon drauf, wenn das mal richtig getragen werden kann, wieder da dabei zu sein und auch mal, ich sage es mal so salopp, eine Runde zu drehen mit dem Heiland auf den Schultern und dann sicherlich auch wieder froh zu werden, wenn man es ablegen kann. Und das ist auch wieder das ganz Besondere an diesem Kreuz. Es wird getragen, wir tragen den, der uns trägt und dann kann ich das ablegen. Es sind immer wieder so Pfosten da, wo ich Last abgeben kann. Also wo ich dann auch merke, ach, das spüre beim Kreuztragen, ich kann was abgeben. Und das auch.
Ja. Es erfordert natürlich auch wirklich eine gewisse körperliche Stärke, um auch mit mehreren Menschen dieses Kreuz tragen zu können. Glaubt man nicht, wenn man das, also ich finde schon, wenn man sich das Kreuz anguckt, dann denkt man, okay, ja gut, dann tragen wir das jetzt. Aber wenn man es selber einmal ausprobiert hat, dieses Kreuz zu tragen, finde ich, ist das echt massiv, was da auf den Schultern auch liegt. Ja. Dieses Nachvollziehen fällt, glaube ich, vielen schwer, die das noch nie gemacht haben. Ja. Also das ist mein Eindruck jedenfalls immer.
Glaube ich auch. Glaube ich auch, dass man das vielleicht manchmal unterschätzt, vor allen Dingen noch einmal die Wirkung. Und dann eben auch, und das ist das, was die Zeugnisse, also das ist so ein Ding, was mir noch vorschwebt, mal aufschreiben zu lassen, zu sammeln, welche Zeugnisse jüngster Zeit aus unserer Umgebung, aus unserem Bekanntenkreis, welche Erfahrungen gibt es da jetzt mit dem Kreuz? Also manche haben schon erzählt, schon gesagt, bitte schreib es auf, bring das mal. Weil viele, das ist zum Beispiel auch ein durchgängiger Tenor, wenn das jemand dann so sagt, davon berichtet, man merkt, für wen man geht. Wenn das Leid groß ist, ist es auch das Kreuz unerträglich.
Ja, das ist auch wirklich so. Das kann ich auch bestätigen.
Ja. Und das sagen auch, es gibt ja hier auch gestandene Otto oder so, wenn die dann, da kommen dann immer wieder, die wirklich anpacken können, aber die dann sagen, manchmal ist es unerträglich.
Vielleicht ist das ja jetzt auch mit dem Podcast nochmal eine gute Gelegenheit, auch nochmal die Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, Mensch, wenn ihr eine Begegnung habt mit diesem Kreuz und eure Erfahrungen auch mal loswerden wollt, dann könnt es gerne aufschreiben und halt auch zu Bernardin, zu dir halt geben, damit du halt ja deine Idee, die du da langfristig mit hast, dann vielleicht auch umsetzen kannst.
Das wäre wirklich etwas, weil es noch einmal, sag mal, das Wertvolle an diesem Ort verschriftlicht oder schwarz auf weiß bringt. Ja. Durch das Leben.
Das ist eine schöne Idee, ein guter Gedanke auch. Ja. Vor allen Dingen, weil ja der Kontext so weit weg ist.
Ja.
Also das Kreuz mit den beiden Brüdern, die halt diese Erscheinung hatten und
ja,
die dann halt sich quasi gar nicht anders konnten und dieses Kreuz herstellen mussten. Und das ist ja so viele Jahre,
ja,
Jahrzehnte liegt es zurück, dass man keinerlei Bezug eigentlich im Grunde, ja, mehr dazu. Von, ja, daher wäre es ja schon schön, wenn man das in die heutige Zeit wieder zurückholt und,
ja,
berichten kann. Wie ist es denn bei einem selber?
Ja, und es ist aktuell. Das hat auch so ein Gedanke mit dem Kreuz. Also da sind wir ja auch hier, um diesen Wallfahrtsort zu beleben. Das ist jetzt keine große Wallfahrt, wie man es von anderen kennt. Letzte Woche haben wir unsere liebe Frau in Lourdes gefeiert. Ich denke, Lourdes, Fatima, das sind natürlich Medjugorje, Kerbela. Das sind ja alles Orte, wo bedeutend mehr los ist, Altötting und so. Und hier dieser Ort hat dieses ganz eigene. Es würde dieses Verkitschte, was es an manchen Orten gibt, gar nicht passen, weil es hier halt um eine Realität geht.
Mhm.
Um die Realität des Leidens und des Leids, das jeder, sicherlich jede und jeder irgendwann auch erfährt, in Berührung kommt. Und das Schöne ist ja auch hier, also schön jetzt wirklich so in Anführungszeichen, wertvoll, kostbarer, dass wenn mir dann auch die Worte fehlen, dann kann ich immer noch was für den oder diejenige tun, ich trage. Ich trage Kreuz. Und was mich auch sehr berührt hat, ich habe irgendwann gesagt, wie das kleine Kreuz gekommen ist, jetzt können auch Frauen anpacken. Und spontan kam eine Frau und sagte, wir haben es während dem Krieg getragen. Also das Kreuz ist durchgetragen worden, die Kreuztracht, auch in einer ganz schweren, dunklen Zeit in Deutschland. Und da haben Frauen ihre Frau gestanden und haben dieses Kreuz getragen und gebetet und alles hineingelegt, damit es wieder aufwärts geht bei uns.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, dass das in der Kriegszeit getragen worden ist.
Ich habe gesagt, jetzt können endlich Frauen auch, können das auch tragen. Wir haben es in der Kriegszeit getragen.
Das ist echt beeindruckend.
Ja.
Also das muss man schon sagen. Ja. Du hast ja zwischendurch immer mal wieder auch dann davon gesprochen mit deinem Orden und dass ihr ja auch hier seid und eigentlich halt auch hier seid wegen dem wegen der Wallfahrtskirche und dem Kreuz. Magst du vielleicht einmal kurz berichten, wie da eure Aufgaben eigentlich letztendlich sind, was ihr für eine Beauftragung habt im Grunde? Vielleicht einfach angefangen mit dem, warum seid ihr vielleicht einfach hier in Rieste? Oder einfach kann man es ja nicht sagen, aber warum seid ihr hier in Rieste? Warum darf das euer neues Zuhause sein? Und dass du vielleicht zu der Geschichte auch nochmal ein bisschen...
Ja, eigentlich, es hat ganz einfach damit angefangen, dass unser Provinzialminister Bruder Andreas in einer Ordenszeitschrift dann gelesen hat, dass die Diözese für den Ort Lage, für das Kloster Lage, eine Nachfolgegemeinschaft sucht, nachdem die kontemplativ lebenden Dominikanerinnen jetzt weggehen. Und zunächst hat er gedacht, oje, wir haben alle andere Sorgen und brauchen an eine Neugründung gar nicht zu denken. Und dann ist etwas passiert, was, glaube ich, so typisch Wirken vom Heiligen Geist ist. Es hat ihn keine Ruhe mehr gelassen und er hat dann einfach mal mit dem damaligen Generalvikar Theo Paul gesprochen. Und Theo Paul ist ja ein total herzlicher, offener Mensch, der auch sehr gewinnend ist, und das ist auch sehr schön mit ihm. Der kommt ja auch immer wieder regelmäßig vorbei, besucht uns. Ich muss mal wieder zu meinen Brüdern, sagt er mittlerweile, habe ich schon mal gehört. Das ist also wirklich ganz lieb mit ihm und schön mit ihm. Und dann hat er mit Theo dann gesprochen und dann hat eins das andere gegeben. Er kam mal vorbei und so hat sich dann wirklich so entwickelt. Ich weiß noch, ich war auf der Fahrt im Bayerischen nach Dingolfing, so der unseren Schwestern, da hatte ich zu tun und er war gerade in Köln die ersten 4 Monate und dann rief mich unser Provinzial an, hast du Lust auf Veränderung? Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt 4 Monate in Köln, es wird Zeit, dass ich mal wieder was Neues mache. Und dann kam, dann hat er dann vorgestellt, Lage, ja, wo ist denn das? Also bist du in Osnabrück? Und ich habe dann selbst erstmal im Internet gesucht, wo liegt das überhaupt? Was ist das überhaupt? Und irgendwie war es von Anfang an faszinierend und es gab ja in unserer Gemeinschaft schon länger diesen Gedanken, eine internationale Gemeinschaft zu gründen. Wir alleine als deutsche Provinz hätten das nicht machen können, ohne einen anderen Konvent zu schließen. Das wäre mit Sicherheit sehr schwer geworden. Der internationale Gedanke, dass wie es jetzt sich ergeben hat, 4 verschiedene Provinzen jeweils einen Bruder zur Verfügung stellen. Das hat das möglich gemacht. Das hat möglich gemacht, dass wir hier an diesen Ort gehen, das Kloster Lage, jetzt nach der kontemplativen, ja, umbeteten Zeit durch die Schwestern, die vorher da waren, jetzt eben von dort aus nach draußen gehen und da jetzt helfen. Und so haben wir jetzt eine internationale Gemeinschaft von den Brüdern her. Bruder Chesmon ist von Anfang an mit dabei, aus der indischen Provinz. Bruder Josef kam im August dazu, aus der rumänischen Provinz. Bruder Richard aus der sambianischen Provinz. Er hatte lange große Schwierigkeiten, überhaupt sein Visum zu bekommen. Der musste über neun Monate warten, bis er die Einreise bekommen hat. Der ist im Moment noch in Würzburg beim Sprachkurs. Und deshalb ist jetzt auch Bruder Markus hier, der sich hier im Rahmen der Vorbereitung auf seine Priesterweihe und im Rahmen des Pastoralkurses sein Gemeindepraktikum. Ja, und ich aus der deutschen Provinz. Also wir sind jetzt im Moment 2 aus der deutschen Provinz. Und die Aufgabe, was das Bistum von Anfang an wollte, das war auch so beim Bewerbungsgespräch. Wir hatten so ein Bewerbungsgespräch mit Bischof Bode und Theo Paul und verschiedenen Domkapitularen. Und da war auch, was wollt ihr hier machen? Und da ist auch der Satz gefallen, ja, wir gehen mal hin und dann schauen wir mal. Also was sind ja so die Bedürfnisse? Der Auftrag vom Bistum ist, dass wir zum einen an diesem Wallfahrtsort tätig sind. Und das machen wir zum Beispiel, dass wir täglich um 9 Uhr den Gottesdienst dort feiern, werktags, sonntags 10.30 Uhr, das ist die Eucharistiefeier, und dafür auch garantieren, dass täglich hier eine Eucharistiefeier ist. Das zweite auch dann die Gebetszeit, dass wir abends das Abendgebet in der Kirche beten und auch zweimal haben wir jetzt Anbiet. Wir haben wieder in der Fastenzeit unsere Fastenpredigten und wollen verschiedene Angebote dann auch in der Kirche machen. Ein Teil ist auch die Kreuztracht, die auch wieder zu beleben, da gerade freitagsabends haben wir die jetzt wieder um 19 Uhr ist der Gottesdienst, anschließend die Kreuztracht, da versuchen wir die auch neu zu gestalten, zu beleben. Wir hoffen jetzt, dass, wenn es ins Frühjahr geht, dass wir das Kreuz auch wieder richtig tragen können und dann auch da richtig, ich sage jetzt mal, durchstarten können. Die Pandemie zeigt auch hier ihre negativen Auswirkungen, dass das einfach nicht, vieles nicht so möglich ist. Dann auch junge Kreuztag, da haben wir auch ja schon gesprochen mit dir, Hanna, und mit Matthias Glas, dass wir mal darüber auch besprechen, wie können wir das auch für junge Menschen erschließen. Das, was du auch vorhin gesagt hast, Katharina, wir haben dieses Ältere von früher, wo man dann so weiß, aber was gibt es heute? Was sagt uns das Kreuz heute? Das ist ja nach wie vor aktuell. Und wir müssen nicht alte Zöpfe abschneiden, sondern einfach mal durchkämmen und schauen, was bedeutet das? Und wie können wir was neu gestalten, mit anderen Worten? Also das ist ja, junge Menschen, die beten heute anders. Also die Kinder brauchen andere Gebete wie ich als Ordensmann. Mhm. Und also diesen Ort zu beleben, dann die Mithilfe in der Pfarreiengemeinschaft, in allen Bereichen, dass wir da einfach in den Gremien mitarbeiten und schauen auch, was können wir, wie können wir uns einbringen, dass wir für und vor allem dann auch mit den Menschen unterwegs sind. Und welche Bedürfnisse gibt es da? Und welche Anfragen? Und das dritte Punkt wäre hier das Kloster selbst, dass wir Gästebetrieb haben, dass wir Exerzitien anbieten, Einzel- oder Vortragsexerzitien, dass wir Vorträge anbieten, dass wir das Haus öffnen, dass Menschen kommen können, geistliche Begleitung anbieten, unseren Klosterladen, dass der genutzt werden kann. Ja, das Lager, dieser kostbare, wertvolle Ort, ein Ort der Begegnung.
Wenn man nochmal zurückguckt zu den, ihr seid ja jetzt ein bisschen länger als ein Jahr hier, ein Jahr und ein paar Tage.
Ja, genau, mal. Ja, genau. 2. Februar.
Es ist ja so aus der Perspektive von einer Riesterin gesprochen, ja, so beeindruckend, dass dieses Tor auf ist.
Ja.
Das werdet ihr doch wahrscheinlich auch tagtäglich irgendwo erleben, dass Menschen hierher kommen und bei euch um den Innenhof drum zugehen und begeistert sind, dass man einfach mal hier rein kann. Ja. Die Klosterluft schnuppern kann.
Ja.
Wie begegnen euch die Menschen, wenn ihr sie dann antrefft, sag ich mal? Ist es eine Neugierde oder entwickeln sich da tatsächlich auch ja das Gespräch, wirklich so tiefgründige Gespräche, das halt ja wie Seelsorge vielleicht auch stattfindet? Es ist ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich, genau. Also du hast jetzt schon alles drin.
Okay.
Das ist wirklich alles drin. Das ist einfach so, als Touristen herkommen oder Menschen, ach, wir fahren schon so oft da, zum Beispiel auch gerade dieses offene Tor, das macht ganz viel. Das macht ganz viel aus. Und vor kurzem waren hier und sie gesagt, hier bin ich rein. sind wir reingefahren mit der Kutsche am Tag meiner Hochzeit. Hier haben wir dann gefeiert. Also wo das Restaurant war, hier haben wir dann gefeiert. Und da im Turm, da war die Hochzeitssuite. Aber wir hatten nichts davon. Wir mussten ja morgens um 8 Uhr schon beim Frühstück sein. Also dieses Erleben, das ist ja auch für mich so dieses total Spannende, mit welchen Beziehungen haben die Einzelnen, die hier reinkommen, von der Zeit, in der das Hotel-Restaurant war, dann die Turmschenke ist ja da so nochmal ganz...
Sagenumwoben,
ja. Und dann auch die Zeit, wo die Schwestern hier waren, das hat auch sehr viele Menschen geprägt, auf eine andere Art und Weise. Sie sagen, sie sind sehr, sehr gerne hierher gekommen, um am Gebet oder an der Messe mit den Schwestern teilzunehmen. Auch diese Zeit hat einige geprägt und ja, ein geschichtsträchtiger Ort, der zu unterschiedlichsten Zeiten immer wieder so verschiedene Facetten aufgezeigt hat, auch vom christlichen Leben. Mhm. Und gerade auch das jetzt, oder auch, ja, und wie begegnen uns die Menschen, also mit total großer Herzlichkeit, also von Anfang an. Ja, und wenn man etwas so vorschlägt oder was macht, wie zum Beispiel der Weg draußen, dass man auch dann jetzt rüber kann, die Verbindung zu der Kirche, dass das wieder offen ist, das war so ein schnelles Entstehen. Oder wenn man fragt, ja, ich sehe hier, braucht jemand Hilfe, und dann auf einmal wird, stehen dann ein paar Leute da. Nicht? Also du weißt ja auch, von wem ich jetzt spreche. Also diese Hilfe, diese spontane Hilfe, wo jetzt wirklich Menschen zur Sofort kommen und dann einfach mal anpacken und mithelfen. Oder ja, und da gibt es ganz, ganz tolle Momente auch in diesem Jahr.
Als ihr hierher gekommen seid, da war es ja etwas eingeschneit.
Ja.
Da konnten wir leider die Begrüßungsfeier nicht direkt machen. Wir mussten es leider etwas verschieben.
Ja.
Aber trotz des Schnees, was war denn so das erste besondere Ereignis hier auf Lage?
Es war schon, wo plötzlich Vertreter vom KV und PGR, also Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, da standen, Ansgar, Matthias und Doris, und uns dieses Willkommensschild und Blumenschale gebracht haben. Beides steht noch draußen, wieder Blumen sind wieder neu gemacht und wir haben das herzlich willkommen, steht draußen. Und wo auch schon deutlich wurde, wie herzlich wir willkommen geheißen wurden und willkommen sind. Und das hat sich durchgezogen. Also diese offizielle spontane Überraschung und durch viele. Dann plötzlich, wo einer kommt, Nachbar und muss eine Tüte Fleisch haben. Für gute Nachbarschaft. Ja.
Sehr schön.
Man muss ja aufpassen. Man nennt keine Namen. Also und so war es von Anfang an. Also diese Hilfsbereitschaft, diese Offenheit, und wo Ideen entwickelt wurden. Ja, das, ich sage es mal so, Klostermarkt im Licht, das war jetzt so eine tolle Sache, wo viele schwärmen davon. Und das hat sich also wie so durchgezogen. Nicht? Also dass wir vom Heimatverein plötzlich eine Fahrradtour hierher, viele haben gesagt, das war da nicht aufgehört. Also über 75 Fahrerinnen und Fahrer sind hier reingefahren in den Innenhof und wir haben auch mit drei Gruppen zur Führung gemacht. Ja, das eine war schon dann beeindruckend mit dem Schnee. Ja, oder dann auch die spontane Hilfe. Ich hatte ja noch niemanden. Das war auch für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis. Man kennt sich noch nicht so aus. Und ich musste einen Bruder an den Bahnhof fahren, damit er wegkommt. Und ich fahre hinten raus. Und
hinten hab, meinst du erst also an, wo mit?
An der Kirche. Er hat gesagt, er hat in der Kirche noch was vergessen. Und dann sind wir schnell in die Kirche gefahren, das noch holen. Und er hat gefahren rüber. Und dann, ich wusste, es gibt noch einen Weg, einen Zufallsweg, um von hinten her zu kommen, wenn wir mal eine große Anlieferung hatten. Die brauchten wir zwischendurch auch mal, wo verschiedene Sachen, größere Sachen dann angeliefert wurden, Möbel und so weiter, die nicht durch das Tor gehen, ja. Und so. Ne? Und es gibt hinten noch einen Weg. Und ich bin immer davon ausgegangen, das ist da im Süden, nicht? Also so im hinteren Gartenbereich, weil da siehst du immer die Straße und diesen Weg. Also es muss da hinten gehen. Und wir fahren diesen Weg und ich komme so ins Rutschen. Und da hat es ja vorher lange geregnet und der Schnee und alles war matschig. Und ja, wir sind stecken geblieben. Morgens 7 Uhr, vor 7 Uhr. Und wirklich, es ging nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und dann habe ich halt jemand angerufen. Zuerst Otto und dann den habe ich wieder erreicht und dann Matthias. Und Matthias kam dann, hat mich den Traktor rausgezogen. Und es war auch für mich so ein Erlebnis, dann auch, sagen wir, zum einen total peinlich, jetzt muss ich jeden Mal morgens rauswerfen. Und vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, ich habe den Weg hier aus dem Bett geholt morgens. Und dann, war so dieses, aber zu wissen, ja, man hat hier auch Menschen, die mit anpacken, die einfach dann helfen, die ziehen dich aus dem Dreck. So, das war irgendwie.
In der Situation tatsächlich, ne?
Ja.
Im wahrsten Sinne des
Wortes. Ja, genau. Und das ist ja auch für mich so gekommen, das habe ich zu Matthias damals gesagt, so spontan, Mensch, das ist bei mir ein Stein im Brett. Und das ist für mich auch so etwas, was ich jetzt mit dem Kreuz dann auch verbinde, auch das mal zu sehen, ja, das ist bei mir ein Stein im Brett. Wir haben bei diesem Gott, wir haben bei Jesus einen Stein im Brett. Also mal auch so zu sehen, auch er zieht uns raus, er hilft uns. Und so ein Gedanke, der mir dann auch gekommen ist, dann später mal auch gerade um Kreuzerhöhung, um dieses große Fest dann hier, wenn wir das Kreuz noch einmal mehr in den Mittelpunkt stellen.
Ja, wenn man jetzt noch so, wie gesagt, dieses ein Jahr hat so ein bisschen Revue passieren lässt und guckt, wie ist denn so euer Tagesablauf eigentlich? Also das wissen ja viele Menschen, nicht viele Menschen scheuen sich mit Sicherheit auch euch zu fragen, wann steht ihr denn dann auf? Ja. Wann ist denn so euer erstes Gebet? Wie läuft das eigentlich in so einem Kloster ab? Ja. Das sind ja oftmals so Fragen, die man sich scheut zu stellen. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen Dunkel in dieses Licht bringen können. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer nachher wissen, alles klar, im Kloster, wenn dann Licht brennt, dann ist auch tatsächlich einer wach zum Beispiel.
Och, wir haben hier die Kerzen, die gehen automatisch. Die haben eine Vorderseite. Die kann man ja heute schön anstellen. Nee, also wir fangen, also ich stehe so in der Regel so um 6 Uhr auf. Das ist so auch für mich, so von meiner biologischen Uhr komme ich da ganz gut hin. Ich stehe so um 6 Uhr auf, für mich dann auch recht schön spannend. Um 7 Uhr haben wir unser erstes Gebet, da beten wir die Leserohre und mit der Laudes. Das sind Gebetszeiten, wo mit einem Invitatorium, so einem Ruf, der vorweggeht, ein Psalm, dann ein Hymnus, ein Lied, das zu dem bestimmten, zu dem jeweiligen Tag dann passt. Und dann Psalmen, dann kommen bei der Lesehore längere Lesungen, die Laudes, das Morgengebet. Und daran schließt sich an für uns eine 30-minütige Betrachtungszeit, Meditationszeit, Stille. Also von 7 bis 8 Uhr sind wir hier in unserem Kloster, in unserer Hauskapelle. Dann ist Frühstück, da geht jeder, das nehmen wir nicht gemeinsam ein, sondern wie der Einzelne möchte, wenn Gäste da sind. Kann es auch sein, dass wir da mal gemeinsam sitzen. Um 9 Uhr ist der Gottesdienst in der Kirche. Und dann geht jeder so seiner Arbeit nach. Um 12 Uhr ist Mittagessen. Anschließend beten wir das Mittagsgebet. Dann ist so Mittagspause und dann beginnt jeder, macht wieder jeder seine, geht seiner Arbeit nach. Und um 17.30 Uhr ist von Montag bis Donnerstag das Gebet, das Abendgebet in der Kirche. Dienstags und Donnerstags haben wir dann noch Anbetung, so eine kurze Anbetung bis 18 Uhr. Und abends ist dann auch wieder frei. Oder für frei für Sitzungen oder für Treffen, für Gespräche, je nachdem, was der Einzelne hat, oder für Abendmessen, wenn wir irgendwo sind. Freitags beten wir das Abendgebet um 18.30 Uhr in der Kirche, dass der Freitagnachmittag länger frei ist, auch für Hochzeiten, die ist ja hier auch am Freitag. Und Samstag, Sonntag sind wir zum Abendgebet bei uns in der Hauskapelle. Sonntags ist der Gottesdienst um 10.30 Uhr. Das wäre jetzt so im Groben der Tagesablauf. Mittagsgebet haben wir deshalb auch nach dem Mittagessen, weil wir machen ja alles selbst, versorgen uns selbst. Und damit der in dieser Woche, die den Küchendienst hat und fürs Kochen zuständig ist, der hat dann weniger Stress, wenn er nicht noch erst alles wieder runterfahren muss und dann zum Gebet rennen und dann geht es wieder schnell ins Hochbereiten, dass man es jetzt essen kann, sondern dass man einfach um 12 Uhr gibt es Essen. Oder?
Du hast gerade gesagt, dass ihr selber kocht.
Ja.
Jetzt sind hier zwei Brüder aus Deutschland, ein Bruder aus Indien und ein Bruder aus Rumänien. Wie kann ich mir denn dann euer Mittagessen vorstellen, wenn das ja so viele verschiedene Geschmäcker sind?
Ja, es gibt dann halt aus den verschiedenen Ländern und Regionen diese Spezialitäten, also da wird schon drauf geachtet. Vielleicht auch dazu eine witzige Anekdote, ein polnischer Mitbrüder kam und der hat gefragt, wie macht ihr das mit dem Essen, mit dem Kochen? Und dann hat er gesagt, dass jeder selbst kocht. Ja, und wenn ich jetzt dann da bin, wer kocht dann in dieser Woche? Dann hat er gesagt, Bruder Jessen, und toll, Mensch, ich freue mich. weil ich esse gerne Indisch und das wird bestimmt gut. Ich dachte, ja, der kocht gut und so. Und am nächsten Tag sitzen wir beim Mittagessen und es gab dann Schnitzel und Pommes. Na ja, so, jetzt hast du ein richtig indisches Mittagessen. Also da auch Jasmine kocht genauso, zum Beispiel gestern haben wir jetzt das Indisches gehabt und der kocht aber genauso gut auch mal Bratwurst und Kraut und Püree oder so oder Schnitzel, Pommes. Jeder hat so seine Gerichte, die er auch gut kann. Und auch Bruder Josef, er ist jetzt noch nicht in der Küche voll drin. Gleichzeitig hat er jetzt auch da einiges, was er dann macht. Und ich bin sehr froh, dass er zum Beispiel donnerstags, wenn wir Dienstgespräch haben, dann er sich um das Mittagessen kümmert. Das ist für uns eine große, also für mich als Oberer, eine große Entlastung, weil ich dann weiß, das Essen, das läuft dann um 12 Uhr oder wenn wir dann fertig sind. Wir waren schon, sind wir in Bersenbrück losgefahren nach dem Dienstgespräch, habe angerufen, so wir fahren jetzt los. Und er hat dann die Pizza reingeschoben und mittlerweile hat er da, weiß er genau, wie er die macht. Und auch da hat ein gutes Mittagessen.
Ah, schön. Ja. Du hast es gerade schon mal gesagt, dass du halt ja auch der Obere bist hier über euch im Kloster. Welche zusätzlichen Tätigkeiten kommen denn da nochmal auf dich drauf zu?
Gut, das ist halt so die Organisation, der Ansprechpartner sein, was das Kloster angeht, die Dienstpläne schreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt, dadurch, dass auch Bruder Markus jetzt da ist, kümmert er sich mehr um die Gäste und die Anfragen. Dann habe ich das mal weg. Oder auch der kümmert sich um den Klosterladen im Moment, solange er noch da ist. Und das ist dann schon eine Erleichterung, dass man dann sagt, ja, also das ist das Leiden der Gemeinschaft. Wir sind ein sehr demokratischer Orden. Wir versuchen bei uns auch, jetzt seit dass wir mehr sind, gibt es bei uns die sogenannten Konventskapitel. Das heißt, alle 4 Wochen treffen wir uns und sprechen über unser Leben. Das heißt, zum einen sagen die so ein geistlicher Input, das wird reihum gewechselt, jeder bereitet das mal vor. Das ist auch das Schöne, wo jeder Bruder sich dann auf seine Art einbringt, was ihm jetzt wichtig ist. Und dann ist das Zweite ist, dass wir über unser Leben sprechen, bestimmte Themen, wie gestalten wir den Tag, der Tagesablauf, den sind wir dann nochmal durchgegangen, wie gestalten wir eine Gebetszeit, dass darüber wird gesprochen oder leben. Allgemein, wie wollen wir jetzt dieses Jahr Weihnachten feiern, zum Beispiel haben wir letztes Jahr besprochen, oder wie gestalten wir bestimmte Tage, was machen wir, oder dass wir haben uns jetzt entschieden, dass wir also mehrmals im Jahr dann auch so Rekollekt zu Tage machen. Das heißt, wir gehen auch mal zurück, fahren woanders hin, lassen uns einen Impuls geben, erleben uns als Gemeinschaft, sind als Gemeinschaft miteinander unterwegs. Ja, und haben auch so eine stille Zeit dann auch begleitet. Oder es gibt dann auch der Gedanke, dass wir auch, was machen wir als Gemeinschaft, um auch die Gemeinschaft zu fördern. Dass wir dann auch sagen, ja, zum Beispiel einer Bruder, ja, ich würde gerne mal kegeln gehen oder so. Und dass wir dann sagen, okay, der eine macht jetzt mal den Vorschlag, wir gehen kegeln. Der andere sagt vielleicht, oh, jetzt gehen wir mal in den Zoo. Der andere sagt, jetzt machen wir zusammen Museumsbesuch oder so. Oder irgendwie so, dass jeder mal einen Vorschlag machen kann, wo wir immer mal wieder was als Gemeinschaft miteinander unternehmen. Das ist, was es auch so wichtig ist, wie in einer Familie ja auch, dieses Gemeinsame, dass wir nicht nur eine Zweckgemeinschaft sind, sondern dass wir auch da miteinander wachsen. Mhm. Und das Spannende ist ja halt auch die Herausforderung, dass wir eine internationale Gemeinschaft sind. Und für mich ist das Deutsch jetzt nicht so schwierig. Ich muss zwar nicht üben, dass ich Hochdeutsch einigermaßen rede, aber es ist trotzdem nicht so wie jetzt für einen ausländischen Mitbruder, da wo ja Deutsch die zweite oder sogar die Drittsprache ist. Ne?
Ja.
Und dann ist dann auch immer den ganzen Tag in einer anderen Sprache, ist dann auch sehr ermüdend. Also es braucht dann auch jemand schlichtweg auch einfach mal die Ruhe, die Pause, wo er dann sagt, ich stehe jetzt mal hier und ich will nichts mehr hören, nichts mehr sehen und es ist auch gut.
Ja, es ist ja schön, dass man da halt auch so gegenseitig diese Rücksichtnahme, genauso wie es in der Familie dann letztendlich auch ist. Ne?
Ja,
macht wahrscheinlich auch das Klosterleben aus, dass man nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist, sondern halt wie eine Lebensgemeinschaft ja auch.
Ja, ist, ne? Es kommt auf das Leben an und dann beim Leben muss jeder berücksichtigt werden.
Genau.
Was bringt jeder mit? Wie kann sich jeder einbringen? Natürlich muss ich dann auch manches tun, weil Gemeinschaft ist immer im Werden und Gemeinschaft braucht auch, dass sich jede und jeder einbringt. Sonst bringt es nichts. Sonst kann eine Gemeinschaft nicht leben, ist eine Gemeinschaft nicht lebensfähig. Gleichzeitig braucht es dann auch, muss man sich auch orientieren was braucht der Einzelne jetzt auch wieder, um sich in die Gemeinschaft dann auch mit einbringen zu können? Und wo braucht er dann einfach seine Ruhe und seine Stille?
Ja, wenn du so quasi halt diese Stelle des Oberen hast, gibt es da denn halt auch, du hast es damals mal im Pfarrgemeinderat gesagt, dass es wie so ein Rotationssystem gibt. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Also ich sag mal, Hanna und ich, wir kriegen ja wesentlich mehr mit von deinem Leben hier auf Lager, mhm, weil wir bei dem Pfarrgemeinderat sind, aber viele andere das halt ja nicht. Wenn du da was zu sagen magst, natürlich.
Nee, nur, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Also wir sind ein Orden, der also recht, oder wir sind sehr demokratisch aufgestellt. Wir haben, ich habe es eben schon gesagt, Konventskapitel. Das Ganze gibt es nochmal auf Provinzebene, Provinzkapitel oder auf der gesamtweltweiten Ebene Generalkapitel. Und auf der Provinzebene ist es so, dass wir alle 4 Jahre ein sogenanntes Provinzkapitel haben. Da erlöschen alle Ämter. Wir sind, also ich bin gewählt bis zum Ende dieses Quadrienniums, dieser 4 Jahre. Mhm. Da bin ich eingesetzt und danach erlischt das. Und dann wird ein neuer auf dem Provinzkapitel, ein neuer Oberer gewählt, Provinzialminister, sagen wir, Diener, der erste Diener der Gemeinschaft, der Provinz. Und der legt dann auch wieder mit seinem Rat, das ist auch auf Zeit festgelegt, bespricht sich dann mit dem einzelnen Bruder, wer wo sein könnte. Also wir sind dann auch auf Zeit an einem Ort. Mhm. Das unterscheidet uns zum Beispiel von Benediktinern, die Stabilitas haben. Wir sind nicht immer, also irgendwann kommt für mich auch der Tag, wo ich dann wieder meine Koffer packen muss und dann woanders hingehe. Und also so auf Provinzebene sind wir auf 4 Jahre und auf Generalatsebene auf 6 Jahre. Dieser Ämter, unser Generalminister, das wäre auf 4 Jahre, sagt man zu kurz. Der ist auf 6 Jahre gewählt. Und dann ist auch bei uns bestimmt, dass ein oberen Amt, Provinzialminister und Generalminister nur 2-mal in schwierige oder wenn Ausnahmefällen wäre es noch einmal möglich, eine 3. Amtszeit. Aber eigentlich sollten nach 2 Amtszeiten dann auch Schluss sein. Und Hausobere, Konventsobere, das Quartier nennen wir das, das wäre, ich glaube, 3-mal jetzt, 3-mal möglich. Aber wir versuchen dann auch, dass man nicht immer an einem Ort ist. Und das Tolle ist ja dann auch, weil dann auch wieder neue Ideen kommen. Ein anderer bringt dann wieder neue Ideen mit, bringt sich dann neu ein. Und man ist jetzt nicht festgelegt, immer das zu machen. Ich war mit einem Haus manchmal für die Finanzen zuständig. Und ja, ich habe es halt, sagen wir, machen müssen und habe es dann halt auch gemacht. Ich habe meine Bereitschaft dazu gegeben. Und ich war heilfroh, wie die 4 Jahre rum waren. Und dann gibt es wieder andere Sachen, wo ich denke, oh, könnte ich mir noch ein bisschen länger vorstellen. Also das ist, ja. Aber das ist das Schöne, das ist also dieser Wechsel, den es immer wieder dann auch gibt und dass dann immer wieder ein anderer dann auch mal in Anführungszeichen zur Genuss kommt, auch mal die Leitung inne zu haben.
Wie ist es bei den restlichen Brüdern, die hier jetzt zum Beispiel auf Lage sind? Gibt es da auch dieses Rotationssystem, dass sie dann halt auch den Ort verlassen, also dass die wieder zurück in ein anderes Land auch gehen, zum Beispiel?
Das ist schon möglich. Also das ist jetzt ein Bruder, der jetzt nicht in der Leitung ist, kann dann auch länger mal an einem Ort sein. Oder je nachdem, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand Pfarrer wird, das hatten wir auch schon bei uns, dass jemand Pfarrer wurde, der wird natürlich nicht nach 4 Jahren wieder versetzt, weil das eine Pfarrei, da machst du ja eine Pfarrei kaputt, wenn du alle 4 Jahre ein neuer Pfarrer hinsetzt und jeder bringt seine eigenen Ideen mit und da wird eine Pfarrei ja kirre. Alle 4 Jahre mit neuen Ideen und du bist ja verrückt. Also es braucht auch eine gewisse Kontinuität dann auch. Und dafür wird dann auch gesorgt. Aber das andere ist so halt, dass man halt auch dann wieder mal wechselt. Ich sage es mal so, wenn es diese Wechsel nicht gäbe, wäre ich jetzt heute auch nicht hier.
Das stimmt.
Und von dem her ist es auch wieder ganz gut.
Genau. Wir kommen langsam leider schon zum Ende. Deswegen möchten wir dir nur noch eine Frage stellen. Wie stellst du dir die Kirche der Zukunft vor?
Also wir erleben ja im Moment einiges und was ich da jetzt einfach hoffe, dass, ich sage jetzt mal auch nach dem ganzen Aufruhr, den es jetzt im Moment jetzt so gibt, innerlich, innerkirchlich, dass da wieder ein Friede einkehrt und nicht dieses so gegeneinander, sondern dass wir mehr dieses Miteinander wieder haben. Also nicht, und dass wir verschiedene Meinungen progressiv, konservativ, egal wie jetzt links, rechts sein, können und dass es dann einfach auch gut ist und dass wir uns da nicht so bekriegen, weil das ist im Moment, was mir so ein bisschen Angst macht. Wie wird übereinander geredet? Und da merkt man ja auch, was in der Gesellschaft ist, das ist auch in der Kirche, das ist auch im Orden so. Also da hoffe ich, dass da einfach Frieden kommt.
Das sind doch sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei Bruder Bernardin, dass du diesen ersten Podcast mit uns gemacht hast, dass du so offen auf unsere Fragen geantwortet hast.
Die nicht ganz dem Skript quasi Leitfaden irgendwie ja, quasi ja. aufgetaucht sind, aber ja. Trotzdem vielen Dank dafür.
Ja. Euch vielen Dank, auch ich finde das eine ganz tolle Idee, was ihr euch da jetzt so überlegt habt und ich wünsche euch wirklich viel, viel Glück und ja, ich hoffe, dass es den anderen genauso schön und gut geht bei den Gesprächen wie mir heute und dass es einfach ein bereichernder Moment für unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause ist.
Das auch hoffen wir auch.
Genau, das hoffen wir.
Sehr schön. Vielen Dank an euch.
Gerne. Ja, abschließend möchten wir noch einmal ganz kurz auf den nächsten Podcast hinweisen, der am 18. März ist. Und da haben wir natürlich auch einen ganz besonderen Gast. Und ja, viele werden ihn wahrscheinlich kennen.
Genau, aus der Kirche, aus dem Dorf oder aus den Gremien oder Arbeitskreisen. Nächstes Mal ist Pfarrer Jan Witte bei uns, der mit uns etwas über das Leben als Pfarrer hier in der Gemeinde und seinen Werdegang erzählen wird.
Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch.